und herzlich willkommen zum Cyber Wellness Podcast, Staffel Nummer 2, Humans Improve Cyber, Episode Nummer 3. Moin, lieber Nermin.
Servus, liebe Eva.
Na, wie ist die Lage?
Ja, ein paar persönliche Turbulenzen. Tochter im Krankenhaus. Das ist etwas, was passend vielleicht zu unserem Thema heute ist, aber etwas für unseren als Elternteil immer wohl schwierig. Wird man sich wohl nicht dran gewöhnen.
Ja, also ganz doll gute Besserung.
Ja, danke, danke.
Tochter, falls sie es hören sollte.
Ja, sie ist ein Follower von uns. Von daher wird sie das sicher hören.
Sehr schön. Ihr Lieben, wir haben uns ein Thema für euch überlegt heute. Wir haben es letzte Woche aus der Folge heraus erarbeitet. Wo ist eigentlich mein Risiko als Unternehmen? Thema Risk Management, Risikomanagement. Und wir haben schon angedeutet, dass das gar nicht so klar ist, wie man dieses eigentlich bestimmt. Nicht so klar ist, ob ich auf die richtigen Bereiche schaue. Und Nermin, ich fange mal gleich an, dich hier drauf loszufragen. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Risikoassessment und Risikomanagement?
Ja, fängst du gleich mit der kernschwierigsten Frage schon mal irgendwie an. Also es ist Assessment, ganze Industrie, wir wissen es ja, sehr Buzzword getrieben und sehr viele Begriffe sind schon total verbrannt. So ein Assessment ist ja im Grunde genommen in der Cyberwelt ja irgendwie alles. Da kannst du ja irgendwie alles reinpacken von, klassischerweise, wenn man von Assessment spricht, denken viele an irgendwelche technischen Sachen. Penetrationstests haben wir, glaube ich, in der alten Staffel mal irgendwie so angesprochen. Irgendwie so dieses Angriff auf Bestellung ist für viele auch schon mal ein Assessment. Und rein vom Begriff her ist es auch so, man quasi bewertet irgendwas, was da halt ist. Mhm. Der Unterschied, wenn man sagt jetzt hier von einem Risikoassessment, dann quasi hier bewerte ich nicht die technologischen quasi Fähigkeiten, sondern grundsätzlich einfach definiert, wir haben das Thema Scope, also was ist das Ziel, was möchte ich tatsächlich denn eigentlich überhaupt bewerten? Dann aber tatsächlich aus der Perspektive von der Sicht, wie groß ist ein möglicher Einfluss auf mich als Unternehmen? Und das ist so der Unterschied zwischen diesen ganzen Assessments. Oft, man findet ja auch, wenn man einfach mal die Tante Google irgendwie benutzt, danach irgendwie gibt es irgendwie kostenlose Online-Schnell-Assessments.
Oder Onkel ChatGPT, kannst du jetzt auch fragen.
Ja, kann man wahrscheinlich auch fragen. Und ich würde tatsächlich sogar behaupten, dass es vielleicht sogar manchmal wertvollere Informationen bei Onkel ChatGPT rauskommt, als für so einen schnell Online-Pentest, dass man irgendwie über ein Online-Formular macht. Das Resultat dahinter ist das, was einen Unterschied macht. Ja. Und wie gesagt, Risiko ist, ich kriege keine Risikobewertung von so einem Security-Schnellcheck raus. Da wird quasi einfach nur die Wahrscheinlichkeit oder meine Verwundbarkeit gegen irgendwas gemessen und mir irgendeinen Wert gegeben, aber es wird nicht betrachtet, was für mich als Unternehmen halt wichtig ist. Und das ist so der große Unterschied. Risikomanagement beschreibt im Grunde genommen dieses Vorgehen, was ist mein Geschäft, was ist im Grunde genommen eine gute Methodologie, wie ich mein Risiko bewerten kann. Und das Assessment ist quasi der eigentliche Akt dahinter, der dann diesen formellen Prozess halt danach läuft. War eine lange, lange Antwort für eine kurze Frage. Ich weiß nicht.
Nein, ist aber gut, das zu differenzieren. Und ich muss gerade was für unsere Hörer ergänzen, weil ich finde, man muss das einfach teilen. Wer es noch nicht kennt, wir packen es in die Shownotes. Der Cyber Security Specialist GPT, ist der nicht cool?
Der ist cool.
Oder? Also wenn man arbeitet in dem Bereich und wer ihn noch nicht benutzt hat, probiert es mal aus. Auch für diese Bereiche, Risk Management, aber Regularien und Co. Es hilft wirklich natürlich, wie immer, musst du selbst gebildet sein, um es nochmal gegen zu checken, aber es ist so gut vorgepromptet. Also ich bin begeistert. Also,
ja, der scheint mit guten Sachen gelernt worden zu sein, guten Sachen trainiert worden zu sein. Und ist tatsächlich eine gute Hilfestellung, wenn man so einfach mal einen Ablauf haben will und sagt, okay, was sind so die Punkte, auf die ich irgendwie achten sollte? Du hast ja vorhin gesagt, Frameworks, diese ganze Bereich um Risiko und Compliance ist ja sehr reguliert. Das heißt, es gibt sehr viele verschiedene Formen und wie man so eine Risikoanalyse und Risikomanagement betreiben kann. Man muss halt tatsächlich einfach auch dieses Passende für sich halt finden. Und das ist das, was Risikomanagement ausmacht. Das heißt, irgendjemanden verantwortlich zu haben, der sagt, okay, ich mache verschiedenste Tests, und ich muss das quasi im Einklang meiner Unternehmung irgendwie bringen, um dann wirklich zu sagen können, wir als XY-Unternehmen haben dieses und dieses Risiko. Und damit kann ich dann zu irgendwelchen Entscheidungsträger geben und denen das halt irgendwie belegen und dann sagen, in den gemeinsamen Entscheidung treffen, ist das, was wollen wir tun? Sagen wir, ist das ein Risiko? Und wie gesagt, jedes Unternehmen, das ist eben was so diese Einzigartigkeit ist. Jedes Unternehmen hat quasi eine eigene Risikotoleranz. Wie weit bin ich gewillt, etwas zu gehen? Für wie wahrscheinlich halte ich irgendwas und kann ich es akzeptieren oder muss ich was dagegen tun?
Okay, du hast vorhin den Begriff Scope verwendet. Ist das ungefähr gleichzusetzen mit Risikoidentifikation? Also kann man das sich darunter vorstellen? Du meinst, es kommt auf den Scope an.
Ja,
Oder was genau meinst du damit?
quasi das zu analysierende Objekt. Das ist etwas, so auch wenn es wirklich trivial klingt, aber es ist aus meiner Erfahrung etwas, wo wirklich die ganzen Schwierigkeiten in diesem ganzen Risikobereich kennt, weil je größer ich dieses Objekt mache, umso verwaschener ist mein Ergebnis dahinter, weil ich unmöglich einfach zu viele verschiedene Aspekte mit berücksichtigen kann. Das heißt, die Grundidee ist quasi ein sehr definiertes Prüfobjekt zu nehmen, das zu bewerten und dann das Kontext reinzusetzen. Und es gibt so diese Thematik, die nennt man Business Impact Analyse, wo einfach sagen, okay, was ist für mich das Kerngeschäft? Und das muss ich einfach identifizieren. Wenn ich irgendwie ein Automobilhersteller bin, dann ist es quasi vielleicht der Herstellungsprozess. Aber so ein Herstellungsprozess, wie gesagt, basiert ja, hat ja auch viele andere Prozesse ja auch noch. Irgendjemand muss ja das designen, irgendjemand muss das irgendwie vertreiben, irgendjemand muss das irgendwie vermarkten. Ich kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt eine Analyse für mich als Unternehmen, sondern ich muss quasi viele kleinere Analysen machen, damit ich sagen kann, was ist denn tatsächlich für mich, auf was kann ich nicht verzichten? Was ist so das Niedrigste, weit ich gehen kann, damit wir als Unternehmen noch irgendwie überleben? Und dann nehme ich das quasi so als Objekt und sage, okay, wenn es mein Fertigungsprozess ist, dann kann ich sagen, okay, welche technologischen Teile sind da involviert, welche Maschinen, welche Roboter, wie auch immer, aber auch welche Prozesse sind damit involviert, welche Leute sind da involviert, welche, keine Ahnung, vielleicht externe Zulieferer sind involviert und all die muss ich quasi dann einzeln abklopfen, um zu schauen, wie das tatsächlich in der Kette halt geht, damit ich rausrechnen kann, der Fertigungsprozess ist gut, aber der Zulieferer XY, der dir ein wichtiges Bauteil liefert, die Wahrscheinlichkeit, dass er dir wegfällt, ist relativ hoch. Weil vielleicht keine Ahnung, seine Sicherheitsmaßnahmen oder wie auch immer, relativ irgendwie vage sind, nicht irgendwie definiert sind, wie auch immer. Das heißt, man muss halt dann eben rechnen, sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit und diese Wahrscheinlichkeit, wenn das zutrifft, wie groß ist denn tatsächlich der Schaden, der entstehen könnte, der potenzielle Schaden? Und durch diese zwei Werte, sagt, je höher die Wahrscheinlichkeit ist und je höher im Grunde genommen auch der potenzielle Schaden ist, das definiert mein Risiko. Wenn ich sagen kann, es ist ein relativ hoher Schaden, der entstehen wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es eintrifft, ist extrem gering, dann ist das etwas, wo ich sagen kann, das reduziert ja dann mein Risiko und ich kann dann irgendwie bewerten, ob die Maßnahme, und das ist ja auch Teil des Risikos, das ist ja etwas, was ja dann an diesem Prozess selten irgendwo dasteht, dass dir irgendjemand sagt, wie dieses Risiko zu stopfen ist. Weil dann kann ich ja nur, wenn ich diesen Plan habe, kann ich bewerten, okay, was kostet mich das denn? Welche Maßnahmen, was muss ich denn alles machen? Welchen finanziellen Aufwand muss ich leisten, damit ich das geschlossen habe? Und dann kann ich irgendwie bewerten, ist der finanzielle Rahmen adäquat zu dem potenziellen Schaden?
Okay, also das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir
Mein
wollen
Gott, ich
heraus.
hätte nie gedacht, dass ich irgendwie für Risikomanagement hier eine Lanze brechen muss. Das ist furchtbar.
Aber ist schon ganz
So
gut,
sehr, sehr trocken.
ne?
Ja, ich mag mich selber gar nicht zuhören, weil es tatsächlich so eine trockene Disziplin ist, aber wirklich essentiell wichtig, weil du hattest das im Vorgespräch ja schon gesagt, so blöd wie es klingt, aber das ist wirklich der Kern von allen anderen Cybersecurity-Aktivitäten, ist, was ich muss wissen, was ich zu schützen habe und wie ich zu schützen habe. Und das kann ich nur, wenn ich weiß, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert.
Genau, das heißt, ich muss ja einmal herausfinden, wer ist mein potenzieller Bedrohungsakteur, der
Ja.
Threat Actor. So, also können es Hacker sein, eigene Mitarbeiter, Datenlecks, was weiß ich was. So, dann das Bedrohungsereignis, auch wahrscheinlich eine Wahrscheinlichkeit,
Ja.
Event. Also ist es ein Malware, irgendwas, Angriff, Infektion oder ist das eine Phishing-Attacke oder was weiß ich was? Könnte auch eine Naturkatastrophe sein, glaube ich, ne?
Ja, es
Genau,
ist,
das kann ja auch dann einspielen. Dann natürlich das System selber. Das ist dann, ja, Vulnerability, Anfälligkeit des Systems selber, dass man die Lücken, das war das mit dem Pentesting, was du vorhin
kann.
gesagt hattest, dass ich irgendwie auch als Bestandteil dessen wissen muss, wo sind meine Schwachstellen. Und dann eben, wie wahrscheinlich, ne, ist die, oder wie wahrscheinlich ist das Eintreten dieses Ereignisses und was ist die Auswirkung, was ist der Impact? Also was heißt das für meinen Laden? Und wie du sagst, auf dieser Basis, also wenn ich das nicht weiß, das ist erstens richtig gefährlich, kann unfassbar teuer werden, weil ich Fehlinvestitionen mache, falsche Skills, falsche Besetzungen, falsche Technologie. Fokus auf das andere. Also das ist wirklich das aller wichtigste Element.
Und das falsche Gefühl an Sicherheit, was ich da mit euch auch noch habe. Weil
Ja.
das ist ja so, keine Ahnung, man kann sich jetzt irgendwie vorstellen, man baut irgendwie ein Rechenzentrum und sagt, okay, es sind irgendwie keine super dicke Mauern, damit da irgendwie keiner anbricht. Ich habe irgendwie super gesicherte Stahltüren, Brandschutztüren, Chipkartenleser, was auch immer. Und der Stromkasten, der dieses Rechenzentrum versorgt, ist außerhalb vom Zaun draußen irgendwo auf dem Feld.
Ja.
Und dass wir das gleich berücksichtigt haben, okay, wenn mich jemand quasi aus dem Dienst rausnocken will, wird er vielleicht irgendwie dann auf meine Stromversorgung gehen. Wenn die nicht irgendwie sprachgeschützt ist, dann ist es egal, welche Mauern ich gebaut habe und welche Sicherheitsmaßnahmen gemacht habe, wenn ich das nicht mit berücksichtigt habe, wenn es um meine Verfügbarkeit geht. Wenn das Ziel meines Rechenzentrums quasi, und das ist oft so, dass Verfügbarkeit des Rechenzentrums ist eins der hohen Güter, dann muss ich sowas halt mit den Berücksichtigungen nehmen. Oder wenn ich halt dieses Rechenzentrum in Nähe von, weil du gesagt hast, Naturkatastrophen in Nähe von irgendwelchen Flüssen bauen, dann muss ich auch Maßnahmen da geschaltet haben für den Fall, dass es mal eine Überschwemmung oder sonst irgendwas gibt, muss ich
Klar.
dafür halt irgendwie berücksichtigt haben, muss ich es irgendwie mitbewertet haben, um zu sagen kann, vielleicht lohnt es sich irgendwie weiter wegzubauen oder einen anderen Standort zu wählen.
Ich habe mal eine Frage, so also richtig aus der Praxis. Das hat ja wahrscheinlich schon einen Grund auch, dass das Thema gerade so boomt. Also ich sehe überall Risk Management Trainings aufpoppen mit praktischen Anleitungen. Wir hatten in der ersten Staffel nebenbei ja auch eine tolle Folge, unter anderem auch darüber. Auch ein Gast, den wir hatten, der auch diese Trainings anbietet. Was ist deiner Meinung nach der Hintergrund, dass dort offensichtlich noch starke Lücken sind und der Bedarf so groß ist? Was ist in der Vergangenheit falsch gelaufen und was können wir in der Zukunft besser machen? Hast du das in Kundensituationen erlebt? Kannst du vielleicht mal ein, zwei Geschichten erzählen?
Letztendlich ist es tatsächlich darum, dass dieses ganze Thema, wenn es in Richtung Cybersecurity geht, immer noch so als technische Disziplin gesehen wurde. Und
Ah,
deswegen quasi
okay.
so eine Bewertung immer technisch erfolgt ist. Nie im Kontext, wie wichtig ist denn diese tatsächlich all das rum um diese Technik für mich als Unternehmen, für meinen Geschäftsprozess. Und deswegen hat man sehr einfach gesagt, okay, ach, du baust ein neues System aus, das ist ein Online-Shop, was auch immer. Ja, weil der übliche, aber das ist auch etwas, was viele, sag ich jetzt mal, Integratoren und Dienstleister irgendwie so prophezeit haben. Du musst einen Penetrationstest machen. Dann können wir dir sagen, ob das safe ist oder nicht.
Ja.
Und dadurch hat sich quasi einfach dieses Narrativ einfach verstärkt, dass das einfach so ein technologisches Ding ist. Irgendein Dienstleister hat da irgendwas gemacht, hat dann irgendwie ein Ergebnis gehabt. Vielleicht auch kein schlechtes, weil wir sagen, okay, ja, wir haben gesehen, dass du irgendwie veraltete Software nimmst und dafür gibt es irgendwie schon irgendwie einen Exploit, wie man diese Schwachstelle von außen irgendwie nutzen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwie ein Script-Kiddie, was bei YouTube das gesehen hat, das nutzt, ist sehr hoch, also hast du da ein hohes Risiko. Und die Maßnahme war, spiel ein Patch ein. Und durch dieses Spiel ein Patch ein war für viele, gerade irgendwie, sag ich mal, in der Kette nach oben gesehen, okay, wir haben das eingespielt, irgendjemand hat mir das bestätigt, also habe ich dieses Risiko nicht mehr. Dass ihr aber irgendjemand quasi einfach durch die Tür gehen kann und einfach irgendwie unkontrolliert sich Zugang zum Serverraum irgendwie verschafft, und dort irgendwas macht oder, keine Ahnung, irgendeine Mitarbeiter einfach mal 10.000 Euro in die Hand gibt, um irgendwie einen Zugang zu dem zu kriegen und einfach mal wegzugucken. Oder dass ich einen Mitarbeiterzugang irgendwie durch so eine simple Phishing-Attacke irgendwie hinkriegen kann. Das heißt, ich brauche gar nicht diesen Weg gehen, wie der Penetrationstest gegangen ist. Ich habe halt einfach einen anderen Weg gegeben, aber das gleiche Ziel erreicht. Vielleicht sogar noch einfacher. Und das ist
Ich
etwas, was
stehe
ich.
gerade. Entschuldige, ich muss einmal kurz, weil ich diesen Gedanken habe. Ich will mal eine These aufstellen. Einfach, sehr irgendwie cool, auch wenn man schon ein bisschen länger Podcast macht und man das alles mal so sammelt. Wir haben ja mal in der ersten Staffel angemerkt, dass ja aus irgendeinem Grunde jedes Jahr immer wieder neu als Hauptursache Menschen, ja, also nicht Technik, sondern menschliches Versagen herangezogen wird für Cyberattacken oder für eben Cybervorfälle. So. Und das finde ich jetzt eigentlich richtig spannend, weil dann ist das doch im Grunde genommen auch eine riesige Verfehlung, oder nicht, dass in diesen Risikoanalysen oder Risikomanagement dieser Faktor Mensch viel zu wenig Berücksichtigung gefunden hat und deshalb weiterhin dort so viel passiert, wir es immer noch nicht schaffen, das mal nachhaltig zu senken. Wir arbeiten jetzt alle daran, na klar, und wir haben jetzt auch ganz viel alibimäßige B2B-Lösungen für Phishing und für Awareness und so weiter, klar. Und es gibt natürlich vorbildlichste Unternehmen, aber müsste nicht dieser Punkt viel, viel stärkere Berücksichtigung auch in dieser Risikobewertung finden? Oder habe ich dann Denkfehler?
Nein, gar nicht. Die Risikobewertung muss alle Möglichkeiten berücksichtigen. Und das ist das, was nicht passiert, weil es einfach als technische Disziplin gegangen ist. Okay, Angreifer, es ist immer so diese Idee, Angreifer kommt übers Internet. Und er
Genau.
hat immer das Ziel, keine Ahnung, den Online-Shop. Aber vielleicht ist es einfach, gibt es einfach einen einfacheren Weg, an diesen Online-Shop zu kommen, ohne dass ich da in diesen Weg gehen muss. Und das ist eben die Kunst in der Risikoanalyse, sagen, okay, ich habe eben diesen Scope definiert, das ist mein Prozess, es ist nicht die Technik, die dahinter ist, sondern das ist quasi dieses Geschäft, was mit diesem Online-Shop gemacht ist. Der muss halt berücksichtigen werden und alle Aspekte berücksichtigen, die den gefährden könnten, egal wie es ist. Und wenn man sagen muss, keine Ahnung, irgendein Besucher, nicht so freundlicher Besucher vom Mars ist Teil dieser Risikobewertung, dann kann ich sagen, ja, ist wahrscheinlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass irgendjemand mit seinem Raumschiff kommt und einen Online-Shop haben will. Das heißt, es ist in deinem Risikobetrachtung gering. Ist jetzt überspitzt gesagt, aber genau so ist es. Und eine Geschichte zu erzählen, ich habe mal für einen Automobilhersteller so eine Risikoanalyse gemacht, aber tatsächlich, wir sind beauftragt worden, es technisch zu machen. Die haben dann irgendein neues Tool, dann haben wir das gemacht. Und aus einer Laune, wir haben eine relativ gute Beziehung gehabt, haben wir gesagt, wir glauben, dass wir ohne quasi Kontrollen bis zum Produktionsband kommen, ohne gefragt zu werden. Und dann hat der Sicherheitsverantwortliche gesagt, never ever, das wird ja nie durchkommen. Und das haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt zum Sport. Und er sagt, ja, ihr beauftragt uns, versucht das einmal. Hat uns tatsächlich auch so einen Schein ausgestellt, das heißt, wenn wir mal irgendwie tatsächlich dann aufgehalten werden, dass wir sagen können, okay, wir machen das tatsächlich im Auftrag von, sodass wir nicht gleich irgendwie von der Polizei abgeführt werden. Und wir haben das tatsächlich halt dann gemacht. Und wie es halt so bei großen Automobilherstellern sind, die sind, ich weiß gar nicht, das ist nur für educational purposes only. Das soll jetzt kein Blueprint sein, wie man das machen kann. Aber oft sind die ja quasi in diesen Orten, wo sie tätig sind, verstreut. Das heißt, die haben vielleicht irgendwo Marketing, das ist irgendwo weiter weg. Das ist tatsächlich nicht alles in diesem Produktionscampus. Was sie aber haben, die haben tatsächlich quasi so eigene Shuttlebusse, die quasi dann die aus von den ganzen anderen Abteilungen so in die Zentrale fahren können. Und jetzt sind das ja relativ große Läden. Es ist unmöglich, dass jeder jeden kennt. Also haben wir tatsächlich schnieke Business Dress angezogen, irgendein Namensschild um den Hals gehängt und haben uns einfach an diese Bushaltestellen gestellt. Jetzt kommt der Fahrer mit dem Bus und für ihn reicht es ja, dass er einen davon kennt, weil er dann sagt, okay, der würde mir schon sagen, wenn irgendwelche unbekannten Personen sind. Also haben wir es zumindest mal in diesen Bus geschafft, der Richtung Campus fährt. Und dann kamen wir quasi an die Campusgrenze, an die Pforte. Der an der Pforte kennt den Busfahrer und glaubt, dass der Busfahrer sichergestellt hat, dass die Leute im Bus valide sind. Also macht er die Schranke auf und dann waren wir schon im Campus drin, ohne irgendwie einen validen Zugang zu haben. Und dann ging es dann weiter. So, okay, wie schaffen wir es jetzt tatsächlich irgendwie an ein Werk zu kommen? Alle sind natürlich Chipkarten gesichert. Aber wenn man tatsächlich so ein bisschen rumgeht, wir haben tatsächlich so einen Tag ausgesucht, der sehr warm ist. Irgendjemand hat irgend so eine Tür ein bisschen aufgekeilt, irgendwas dazwischen geklemmt, weil sie ein bisschen Luftzug haben wollten. Wir haben so eine Tür gefunden und sind dann tatsächlich in die Produktionsräume halt dann rein.
Ah, krass.
Und das hat uns keiner aufgehalten, weil jeder hat uns irgendwie angeschaut, aber ja, hier schnieke irgendwie Business Dress, zwei, drei Leute. Kein anderer hat sich bis jetzt aufgeregt, also wird das schon valide sein. Und dann haben wir gesagt, okay, was macht man jetzt, um es zu forcieren? Wir müssen jetzt irgendwie forcieren, dass irgendjemand aufmerksam auf uns wird. Und dann kam der Kollege so auf die Idee, lass uns so tun, als ob wir fotografieren. Weil das ist ja auch ein absolutes No-Go, mit dem Handy irgendwie rumzugehen und irgendwas zu fotografieren. Und dann haben wir halt so getan, haben halt so ein Handy genommen und haben halt so rumgehalten. Keiner hat uns irgendwie angesprochen. Dann haben wir unseren Ansprechpartner angerufen und haben gesagt, du kannst uns abholen, wir sind hier am Band B17. Und der kam dann, hat uns da tatsächlich da irgendwie aufgenommen. Kein einziger, aber das ist so dieses Menschliche, weil einerseits schön, dass man sich quasi, dass immer so ein Grundvertrauen ist, dass man sagt, okay, ich glaube dem einen, aber es geht ja nie weiter. Und das ist tatsächlich so, und wir haben das tatsächlich dann auch gemeldet. Und die haben tatsächlich auch Konsequenzen daraus geschoben, dass tatsächlich halt der Busfahrer tatsächlich irgendwie die Ausweise zumindest kontrollieren muss, dass es tatsächlich irgendwie ein Dienstausweis ist, dass du zumindest überhaupt in den Bus kommst. Und die haben tatsächlich auch diese Maßnahmen geschaffen, dass jede Person irgendwie registriert sein muss, die auch im Bus ist. Das heißt, die haben das als Lektion halt dann genommen, so, okay, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber
Ja,
das war Teil dieser Risikobewertung. Okay, wir hätten nie gedacht, dass irgendjemand, keine Ahnung, so dreist ist und sich einfach an die Haltestelle stellt und dieses Risiko halt auf sich nimmt, irgendwie erwischt zu werden. Und wie gesagt, das war entstand aus seiner Laune, aber das war eine sehr spannende Erfahrung. Also das war natürlich auch für uns mal so ein Nervenkitzel. Gleich kommt irgendjemand und du weißt ja nie, wie die reagieren werden, ob sie dich irgendwie gleich niederschlagen, niederknüppeln
okay.
und oder irgendwie abführen.
Ich finde
Das
dabei auch diese menschlichen Komponenten wieder so spannend, ne? Weil das zeigt auch wieder, ne, diese, das hat ja auch mit Selbstbewusstsein zu tun, ne? Wie viel alleine schon nur Kleidung ausmacht, finde ich
Ja.
dabei wieder so faszinierend, dass wenn du entsprechend gekleidet bist, schon wahrscheinlich zig Mitarbeiter Angst haben und denken, das ist eine wichtige Person und
Ja.
bevor ich quasi mir die Blöße gebe, und womöglich eine über mir stehende Person hier anzeige, dass sie sich fehlverhält, weil sie Fotos macht oder so, da gehe ich lieber schnell vorbei und läster vielleicht hinterher noch und sag so, oh, ho, ho, die haben da noch Fotos gemacht oder wieso ist aber diese Courage aufzubringen und zu sagen, wer sind sie? Und auch in Kauf zu nehmen, dass selbst wenn das irgendeine hohe Persönlichkeit wäre, ne, das, aber weil das muss dann auch natürlich die Unternehmenskultur hergeben. Oder würde auch vielleicht ein Indiz sein dazu, wie diese ist, wenn die Leute so hierarchisch oder ne, gepolt sind und Angst haben, irgendwas zu sagen. Aber es finde ich einfach immer wieder faszinierend, was das bedeutet. Also, ich würde zum Abschluss gerne, weil unsere Zeit ist, es war eine richtig spannende Geschichte, würde ich noch gerne einmal so in diesen, ich finde das schön, der Vergleich Pentester und Risk Manager. Weil Pentesting letztlich ein Bestandteil ist, auf den alle vorher gesetzt haben und eigentlich die Risk Manager auch ganz anders geskillt sein müssen nochmal. Das finde ich ganz spannend. Nochmal so ein Skill-Vergleich, ne? Was muss wer eigentlich können? Und da kommt schön raus, was du auch rausgearbeitet hast. Da geht es um technische Fähigkeiten, ne? Operativ, technisch, Schwachstellen finden. Mit einem System, mit IT-Sicherheitsteams und Entwicklern irgendwie arbeiten können und diese Schwachstellen einfach herausfinden, während so ein Risk Manager ja sehr gute Kommunikation, Strategie, analytisches Denkvermögen, strategisch unternehmensweit sogar denken muss. Nicht nur auf diesen Fall, sondern sehr global. Risiken identifizieren, bewerten, minimieren muss. Das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Und wenn zu viel Fokus auf das Pentesting gesetzt wurde, in-house und die dann auch gleich Risk Manager mit waren, zum Beispiel, was ja auch, ne, dass das quasi so eine Teilaufgabe mit ist, dann ist klar, dass dort im Moment gerade so Nachholbedarf ist, ne?
genau, das ist eben so der Punkt und das, was ich meinen Kunden halt immer gesagt ist, wenn die so ein Vorhaben in Richtung Risiko, Ergebnis Risikobewertung haben wollen, dass sie sich vorher schon Gedanken machen müssen, was für ein Ergebnis brauchen sie, um es verwertbar zu machen. Mir bringt es nichts, wenn irgendjemand kommt und sagt, du hast einen Risikowert 80 von 100, weil dann ich immer noch nicht weiß, wie ich tätig sein muss. Das heißt, mein
Stimmt.
Ergebnis muss anders sein. Man muss irgendwie entweder, wie gesagt, für den bestimmten Prozess mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, Wahrscheinlichkeit und Schaden. Das ist etwas, was ich bewerten kann, wo ich sagen kann, okay, dann kann ich bewerten, ob eine Maßnahme sinnvoll ist oder nicht. Oder tatsächlich gehe ich auch so weit, und das kann ich für bestimmten Bereichen auch machen, dass es tatsächlich auch quantifizierbar ist. Wie gesagt, wir haben vom Automotive gesprochen, die wissen ganz genau, ähnlich wie im Finanzbereich auch, eine Woche, so eine Stunde Bandstillstand kostet uns so und so viel Geld. Und da weiß man, welcher Schaden dahinter ist, und dann kann man diese Daten im Grunde genommen für die Bewertung auch benutzen, um tatsächlich diesen Standort zu machen. Okay, wenn das und das passiert und die Wahrscheinlichkeit ist groß oder vielleicht sogar imminent, also eigentlich könnte sie jedenzeit passieren, und dein Schaden ist schon mal für eine Stunde im Millionenbereich, dann weißt du auch relativ einfach, auch als Risikomanager dann an der Stelle, wie du das kommunizieren kannst. Und wie du einfach belegen kannst, dass die Maßnahme, die dann vielleicht nur 200.000 kostet, um einen potenziellen Schaden von 5 Millionen zu reduzieren, der sehr wahrscheinlich ist, dann ist dieses Risikobewertungsspiel ganz gut. Also das heißt, denke drüber nach, welches Ergebnis wird dir helfen dann später. Bringt dir nichts, irgendwie, keine Ahnung, im technischen Report zu haben, weil du wirst dann immer noch nicht bewerten können, was das für dich bedeutet, sondern es muss wirklich im Kontext von den ganzen ein bewertbares, ein benutzbares Ergebnis sein.
Ja, mega spannendes Thema. Und wir sind wieder am Ende mit der Überleitung zum Teaser für die nächste Folge. Ja, und ich würde gerne wirklich mit dir da über den Cyber Security Specialist sprechen, also den GPT-Agenten und
Okay.
auch weitere Alternativen, weil ich finde das voll wichtig, das zu teilen, weil uns das echt viel Zeit alle sparen kann, wenn wir es richtig benutzen. Und ich glaube, dass das viel mehr Wert für unsere Hörer sein kann, wenn wir einfach mal ein paar Praxistipps teilen, was du daraus so rausholen kannst, was du beachten musst, wie du das Ding nutzen kannst. Das ist auch spannend, denke ich, für alle, die ein bisschen auch was lernen wollen in dem Bereich. Ich finde es auch mega, weil ich habe das für mich mal ausprobiert und diesen Agenten mal gefragt, ob er mir ein paar Sachverhalte erklärt. Und das war echt cool. Und wenn du magst, würde ich
Ja,
darüber
lass uns mal
gerne.
eine AI-Folge machen. Ist doch so Hype, jeder muss AI machen, dann lass uns auch mal eine
Genau.
AI-angehauchte Folge haben.
Genau, das machen wir. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Es hat wie immer viel Spaß gemacht. Vielen Dank, liebe Hörer. Und wir freuen uns auf nächstes Mal.
Danke dir, Eva. Danke fürs Zuhören.
Danke, ciao.